Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Der Medienkünstler Simon Weckert bezeichnet sich als Zauberer und verspielter Tüftler der digitalen Welt. Er untersucht unser Verhältnis zur Technologie und hinterfragt diese gerne auch mal ironisch und niederschwellig. Aktuelles Beispiel oder auch neuester Streich: Er hat ein Hemddesign, das ein abstraktes, fast hypnotisch-psychedelisches Muster hat, nennt sich Digital Camouflage, und wer es trägt, verwirrt damit Kameras, besser gesagt Überwachungssysteme in Städten wie London, Berlin oder auch L.A. Kunst entwerfen gegen Massenüberwachung und KI, was kann er damit bewirken? Darüber spreche ich unter anderem mit ihm im Kompressor. Herzlich willkommen, Simon.
Hallo.
Ja, wie trägst denn jetzt, du trägst es ja auch heute und hast ein Exemplar mitgebracht und man kann es sogar in deinem Online-Shop käuflich erwerben, aber wie genau trägst du diese Systeme aus? Wie funktioniert's?
Genau, also das T-Shirt ist erstmal ziemlich bunt, würde man meinen, von außen. Und erstmal ist da so eine gewisse Ironie dabei, weil für den Menschen sieht das halt einfach total auffällig aus. Aber für die Maschine ist es halt genau unsichtbar. Und was genau dabei passiert, es ist ein sogenanntes Adversarial Pattern. Ist ein stark verbreiteter Begriff in der ganzen KI-Welt, wie man optische KI-Systeme austricksen kann. Und dieses Pattern macht im Endeffekt keinen Sinn für die KI. Das heißt, wenn die KI dieses Pattern sieht, speziell der YOLO-Algorithmus, auf dem ich das trainiert habe, dann kann der einfach alle Objekte, die damit angemalt sind, die das anhaben, einfach nichts mehr anfangen. Das heißt, es fällt in eine Kategorie, welches der Algorithmus nicht kennt.
Das ist ja so eine Art von Experiment, was du damit zeigst. An wen richtet sich die Kunst? Weil es gibt ja auch viele, die sagen, ja, ist mir doch egal, ob ich gefilmt werde. Ich bestätige überall meine Cookies, Meta, ich nutze WhatsApp. Also eigentlich sind meine Gedanken so ein bisschen größer dahinter, die du dir vielleicht auch stellst. Was machen diese Systeme mit uns? Wie groß ist die Überwachung? Wie groß greifen sie in unsere Privatsphäre? Aber warum scheint das so wenig Menschen zu interessieren?
Tja, ich glaube, das ist halt gerade so ein Problem, ne? Dass halt diese Technologie über uns hereinrollt und wir halt einfach gar nicht mehr so wirklich groß mitgenommen werden in den Prozessen und das dann akzeptieren müssen. Und ich glaube, damit wollte ich auch mit diesem T-Shirt darauf aufmerksam machen, dass halt auf einmal jetzt diese Technologie angekommen ist, KI-Überwachung, und halt in großem Maßstab ausgebreitet wird, hier in Berlin, aber auch bundesweit. Also Berlin hat jetzt Cottbusser Tor, also 4 Plätze, die jetzt noch kommen, und dann gibt es jetzt schon Anträge aus Sachsen, aus Thüringen, aus anderen Bundesstaaten, die sich auch bereit machen. Ich glaube, für mich ist ein bisschen immer auch der Hintergedanke, genau wie oder welche Auswirkungen hat Technologie auf Gesellschaft. Und jetzt als konkretes Beispiel an einem öffentlichen Platz, wie zum Beispiel in Berlin, wenn wir jetzt KI-Systeme einsetzen, ist so meine Befürchtung oder mein Hintergedanke, was macht das zum Beispiel mit Aspekten wie Zivilcourage? Also ich würde jetzt mal meinen, da haben wir eh schon ein Problem damit, ne, wenn jetzt irgendwie was passiert. Und wenn wir jetzt so ein Kamerasystem haben, kann ich jetzt zum Beispiel als außenstehende Person, angenommen es passiert was, mich vielleicht sogar ein Stück weit zurücklehnen und sagen, ja, da ist ja erst eine Kamera, das heißt, irgendwann wird er jetzt schon reagieren, das heißt, ich muss jetzt gar nicht mehr aktiv werden. Mhm. Bedeutet für mich, bauen wir damit nicht sogar vielleicht auch Aspekte wie Zivilcourage einfach ab?
Okay. Ja, das sind interessante und ja doch ernste Fragen, die dahinter stehen. Ich habe ja eingangs gesagt, du versuchst uns eher niederschwellig zu erreichen oder vor allem auch verspielt. Ein weiteres Beispiel, eine andere Arbeit von dir hat demonstriert, wie man einen Stau auf Google Maps generieren kann. Google Maps Hacks heißt die. Du bist da vor 6 Jahren mit einem Bollerwagen, würde ich es nennen, in dem 99 Handys lagen. Warum eigentlich 99 Handys? Ich habe da so ein bisschen an diesen Song von Nina gedacht, durch eine leere Straße gezogen und hast so einen Stau simuliert. Vielleicht auch da nochmal die Frage, wie genau hat es diesen Stau produziert?
Genau, also ja, 99, ja, es ist halt auch so, wir hatten das ja Occupy Wall Street, 99%, 99 Problems, das ist so ein bisschen auch so eine Anlehnung. De facto, genau, de facto funktioniert das auch mit wenigern. Wurde auch schon von Leuten dann auf YouTube demonstriert. Da wieder auch so ein bisschen die Fragestellung, welche Auswirkungen hat diese Technologie zum Beispiel auf die Art, wie wir uns in der Stadt bewegen. Also ne, wir haben halt jetzt irgendwie Taxis, Tourismus zum Beispiel. Auch wenn ich jetzt von A nach B gehe und den Ort nicht kenne, dann haue ich auch dieses Navigationssystem an. Das hat natürlich einen extremen Einfluss darauf, wie ich mich durch die Stadt bewege. Mhm. Da mit dieser Arbeit wollte ich auch darauf aufmerksam machen, welcher Macht eigentlich dahinter steckt und wie zum Beispiel auch Verkehr geleitet werden kann, auch umgeleitet oder missgeleitet werden kann. die Arbeit selber, genau, hat halt diese 99 Smartphones. Und was dabei passiert ist, dass eine Art virtueller Stau auf Google Maps generiert wird und dann nach einer gewissen Zeit die Straße immer leerer wird an Autos und ironischerweise aber woanders in der Stadt dann auf einmal ein Stau entsteht. Es gibt dann noch so andere Aspekte, die mit Demonstrationen und Protesten zu tun haben, weil die ursprüngliche Idee kam vom 1. Mai, wo ich auf mein Smartphone geschaut hatte und dann da gesehen hatte, dass Google einen Stau angezeigt hatte, obwohl da gar keine Person drin waren. Und was ich damit sagen will, ist halt, wenn jetzt sowas wieder passiert, dann...
Also Entschuldigung, das war kein Stau, sondern das war eigentlich ein Protest, oder?
Genau, das war sozusagen die 1. Mai-Demo. Mhm. Ja. Was ich jetzt interessant finde, ist halt, okay, angenommen, es findet jetzt ein Protest statt und man wird jetzt umgeleitet, bekomme ich ja gar nicht mehr mit, was vor mir passiert, weil auf einmal das Navigationssystem sagt, da ist ein Stau. Und auf einmal ist der Effekt des Protestierens gemindert, weil ich ja nicht mehr die Leute damit konfrontiere, mit den Themen, auf die ich auf die Straße gehe.
Also es geht auch um die neuen Machtbewegungen, die Technologien, mit denen wir uns da auseinandersetzen müssen. Es sind ja auch viele Beispiele, die du in deinen Werken, in deinen Arbeiten beschreibst, in deinen Installationen. Unter anderem geht es auch um die Datenkrake Palantir oder Tech-Oligarch Elon Musk. Es ist sozusagen auch, kann man das so verstehen, eine Kritik daran, mit dem Wandel der neuen Zeit klarzukommen oder ihn zu verstehen. Wo meinst du, befinden wir uns gerade? Ist es vielleicht auch einfach nur eine Art von Zeugenschaft?
Klar, also in einer gewissen Form ist es natürlich eine Art von Ablegen von, ja, was gerade um uns passiert. Aber also ich versuche eigentlich schon auch immer eine Ebene zu finden, die jetzt nicht so schwer zu verstehen ist. Also dass es jetzt irgendwie nur rein technisch ist oder so in die Richtung, sondern irgendwie eine Narrative zu finden, Geschichten zu finden, die halt auch Leute erreichen, die vielleicht sich halt eben genau so eine große Platte darüber machen, ob ich jetzt meine Daten hergebe und so weiter. Und ich glaube, mir ist immer auch dann dabei aufzuzeigen, es gibt halt einfach Möglichkeiten, wo wir auch dann in diese Systeme reingehen können, diese unterbrechen können oder vielleicht auch irgendwie mitgestalten können. Also de facto zum Beispiel Google Maps Hacks hat sich herausgestellt, dass das jetzt kleinere Gemeinden verwenden, die ein Problem hatten, dass Autos durch ihre Orte durchgeleitet wurden und haben dann zum Beispiel selber einen virtuellen Stau erzeugt, um im Endeffekt dann die Autos noch weiter von sich wegzuhalten.
Also es ist auch ein bisschen der Versuch, nicht nur ein Bewusstsein zu schaffen, sondern auch sich zur Wehr zu setzen. Ist es etwas, was dir vielleicht auch Hoffnung macht? Also wenn ich mir diese ganze Digitalisierung, Sozialmedienwelt angucke, wie wir damit umgehen seit 20 Jahren und immer noch nicht so wirklich verstanden haben, welche Auswirkungen das auf uns hat, dann überfordert das mich schlicht. Aber kannst du schon so eine Art von Prognose geben oder gibt es etwas, was dir Hoffnung macht, wo du sagst, es wird vielleicht alles gar nicht so dramatisch, wie wir uns das vielleicht manchmal in unseren Köpfen vorstellen?
Ich meine, die Frage ist halt, genau, wir sehen natürlich total viel Blödsinn, also auch für ganz viele schlechte Sachen, die damit passieren. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, dass es natürlich auch extrem viel interessante Sachen hervorgebracht hat. Die Open-Source-Communities und diese ganzen Projekte, ich glaube, das ist, finde ich, schon als allererstes erstmal so eine Sache, die ich total cool finde und da sind total spannende Projekte entstanden. Aber klar, wir müssen halt immer wieder das überprüfen und auch sagen, was wir wollen und was wir nicht wollen und vor allen Dingen halt eben, warum wir so Dinge machen. Genau, ich habe eine Arbeit entwickelt, die heißt Blue Noise. Mir ist halt aufgefallen, dass wir jetzt immer mehr auch uns audioakustisch von unserer Umwelt abschirmen. Das heißt, wir haben vorher auf unser Bildschirm geschaut und jetzt durch die AirPods und diese Bluetooth-Technologien, das ist, glaube ich, auch gerade so ein interessanter neuer Wandel, den ich gerade beobachte, dass wir uns im öffentlichen Raum darüber auch weiter abkapseln.
Absolut, aber es scheint ja Gründe zu geben, warum wir uns abkapseln, uns abschirmen, weil wir vielleicht nicht mehr das Stimmgewirr ertragen wollen, was um uns herum vor allem in urbanen Städten aufnehmen wollen. Und da argumentierst du dagegen mit deiner Arbeit und sagst, nein, wir müssen uns aufeinander weiterhin einlassen.
Ja, also ich denke halt wieder an Zivilcourage, wenn jemand Hilfe ruft oder wenn jemand irgendwie auf sich aufmerksam macht. So, das ist das eine. Und vielleicht sind wir ja auch dann an der Stelle das Problem, dass dann zu viele Leute Radio oder Podcasts hören.
Okay. Ja, aber auf jeden Fall auch eine sehr interessante Arbeit, wie viele deiner Arbeiten. Was macht Menschsein in einer digitalen Welt aus? Wie prägt und verändert KI unser Leben? Damit beschäftigt sich Medienkünstler Simon Weckert. Ich danke dir herzlich für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.